Hausen war vor wenigen Jahren noch ein richtiges Bauerndorf mit 750 Einwohnern. Als die Gemeinde 1995 im Bundeswettbewerb Unser Dorf soll schöner werden eine Goldmedaille errang, wollten plötzlich ganz viele Städter dorthin ziehen. Das kam im Zuge des Strukturwandels etlichen Landwirten sehr gelegen, berichtet die Vorsitzende des Landfrauenvereins Annegret Treseler.
Wir haben festgestellt, dass seit 1996 vermehrt neue Leute nach Stockhausen gezogen sind. Das heißt, entweder haben sie neu gebaut oder landwirtschaftliche Betriebe sind umgenutzt worden. Und dann haben wir uns einfach Gedanken gemacht, wie sprechen wir diese Leute an? Die sollen doch auch Stockhausen kennenlernen.
Zusammen mit den 6 anderen Vereinen im Dorf erarbeiteten die Landfrauen zunächst eine kleine Broschüre, in der sich jede Gruppe mit ihren Aktivitäten vorstellt.
Der Turnverein hat zum Beispiel seine Übungsstunden in der Woche aufgeschrieben. Und dies haben wir dann alles zusammengestellt und haben das mit dieser Einladung den Neubürgern überreicht, persönlich.
Eingeladen wurde zum gegenseitigen Kennenlernen an einem Samstagnachmittag. Von den 30 neuen Familien kamen fast alle. Eine Resonanz, die zeigt, dass die Fremden eher auf einen Anstoß von den Einheimischen warten, als dass sie selbst die Initiative ergreifen. Annegret Treseler.
Wir haben erstmal einen kleinen Rundgang hier in Stockhausen gemacht, denn die meisten kannten die schönen Stellen in Stockhausen noch gar nicht.
Dabei wurden auch landwirtschaftliche Familienbetriebe vorgestellt, allerdings nur kurz. Detaillierte Hofführungen gibt es demnächst. Das erste Treffen sollte nämlich nicht zu anstrengend werden. Hier galt das Interesse der neu Zugezogenen mehr den Bauerngärten als Kühen und Schweinen, erzählt die Gästeführerin des Heimatvereins Irmgard Horstmeier.
Wir haben einen kleinen getopften Buchsbaum dort gehabt und jede Familie konnte mindestens einen mitnehmen.
Diese Aktion kam so gut an, dass die Landfrauen jetzt um weitere Tipps für die Anlage der Gärten bei ihren neuen Nachbarn gebeten werden. Abgerundet wurde der Kennenlernnachmittag mit einem gemeinsamen Kaffeetrinken. Die Neubürger waren begeistert von dem Nachmittag, so wie Katharina Hiebert und Monika Niebuhr.
Irgendwie war das toll, habe ich das gefunden, dass die uns eingeladen haben erstmal, dass wir uns bekannt gemacht haben mit anderen Leuten, weil wir haben ja vorher die nicht gekannt.
Eine schöne Idee war das. Also mir hat es sehr gut gefallen, dass man versteckte Ecken gezeigt bekommt, die man vorher nicht gesehen hat.
Mit diesem Beitrag von Anne Hartgering ist Landwirtschaft und Umwelt für heute beendet.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Am Mikrofon Peter Kapern.
Uhr ist es. Die Erweiterung der Europäischen Union, die Reform der EU-Institutionen und das Referendum der Iren. Drei Themen rund um den EU-Gipfel, der heute in Göteborg beginnt. Wir sprechen gleich anschließend darüber mit Wolfgang Schäuble, dem ehemaligen Vorsitzenden der CDU. Uhr. Gestern trafen sich die Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten mit US-Präsident George Bush zum Abendessen in Göteborg. Gelegenheit, den europäischen Schulterschluss zu demonstrieren, zum Beispiel in Sachen Klimaschutz, wo die USA mit der neuen Administration nicht mehr so mitmachen wollen wie der Rest der Welt. Heute bleiben die Europäer unter sich. Es ist Zeit, die Ergebnisse der schwedischen Ratspräsidentschaft zu diskutieren. Deutliche Fortschritte auf dem Weg zur Erweiterung wollten die Schweden erzielen. Doch schon vor dem Gipfel ist klar, dass die Beitragskandidaten wieder nicht erfahren werden, ab wann sie denn dabei sein dürfen. Kann davon Fortschritt überhaupt noch die Rede sein? Das habe ich vor der Sendung den ehemaligen CDU-Vorsitzenden Wolfgang Schäuble gefragt.
Es ist wahr, die Verhandlungen oder die Auseinandersetzungen innerhalb der EU in den letzten Monaten waren nicht gerade ein besonderes Ruhmesblatt. Man ist ja schon erfreut, dass jetzt der Zusammenhang zwischen der Regionalförderung für Spanien und den Beitrittsverhandlungen wieder aufgelöst worden ist. Also man ist manchmal schon mit der Rücknahme von Rückschritten zufrieden, aber das Ganze zeigt, wie zäh dieser Prozess ist.
Und warum?
Ja, vermutlich, weil man in Nizza, vor und in Nizza, nicht wirklich die Reformen auf den Weg gebracht hat, die auf den Weg gebracht werden müssen. Das ist ja, dafür ist ja auch der Ausgang des Referendums zum Nizza-Vertrag in Irland ein Ausdruck. Die Menschen begreifen nicht mehr, was eigentlich in Europa passiert, wer was entscheidet und wie die Dinge zusammenhängen. Und sie fühlen sich durch dieses Durcheinander und diese mangelnde Effizienz immer weniger angesprochen. Und deswegen ist die Wahlbeteiligung gering und die Europamüdigkeit wächst. Insofern muss man das Ergebnis des irischen Referendums ernst nehmen. Ich glaube nicht, dass sich dahinter eine grundsätzliche Haltungsänderung der Mehrheit der Iren zu Europa, die immer sehr europafreundlich waren, verbirgt, sondern ich vermute, es ist Ausdruck einer Unzufriedenheit mit der Ineffizienz der Arbeit im Europäischen Rat.
Stellt denn das Votum der Iren den Zeitplan für die Erweiterung in Frage?
Das hoffe ich nicht. Ich hoffe, dass es gelingt, rechtzeitig durch verstärkte Aufklärung in Irland eine Korrektur dieser Entscheidung zu erbringen. Insofern halte ich auch für richtig, dass man gesagt hat, man will den Zeitplan nicht verändern. Man muss ja aufpassen, dass man Prozesse, die wir jetzt in Irland feststellen, nicht demnächst auch noch in den bei den Kandidatenländern zusätzlich befördert. Wir müssen schon uns in allen Ländern, auch bei uns im eigenen Land, darum mühen, durch eine Politik, die eben entsprechend klar und auch nachvollziehbar und demokratisch legitimiert ist, die Menschen weiterhin davon überzeugt zu halten, dass dieser Prozess der europäischen Einigung das Beste für unser aller Zukunft ist.
Bleiben wir noch ein wenig, Herr Schäuble, bei dem Referendum von Irland. Man hat der Europäischen Union ja schon häufig ein Legitimationsdefizit oder Demokratiedefizit nachgesagt. Nun haben die Iren also, wie man es von ihnen ja verlangt hat, entschieden. Und die Antwort ist nicht so ausgefallen, wie man das in Brüssel hören wollte. Und die Reaktion lautet nun, das Vertragspaket von Nizza wird nicht wieder aufgeschnürt. Augen zu und durch, irgendwann dürfen die Iren nochmal abstimmen. Kann man so dem Vorwurf des Demokratiedefizits begegnen?
Naja, man muss natürlich sehen, wir sind 15 Mitgliedsländer. Und es kann ja auch nicht so sein, dass eine Minderheit der irischen Wähler, die Wahlbeteiligung war ja beklagenswert niedrig, dann eine Entscheidung trifft, die alle bindet.
Aber so sind die Spielregeln eigentlich doch in der Demokratie.
Ja, die Spielregeln in der Demokratie sind natürlich nicht so, dass Minderheiten alleine entscheiden.
Aber es entscheiden die zur Urne gehen.
Ja, in Irland. Für Irland ist die Entscheidung natürlich verbindlich. Aber für Deutschland, Frankreich ist sie nicht ohne weiteres verbindlich. Deswegen muss man ja darüber reden. Natürlich kommt der Nizza-Vertrag nur zustande, wenn alle Mitgliedstaaten ihn ratifizieren. Das irische Volk hat jetzt entschieden, ihn nicht zu ratifizieren. Wenn es bei dieser irischen Entscheidung bleibt, wäre dieser Vertrag in Nizza, würde er nicht zustande kommen. Deswegen muss man natürlich versuchen, alles daran zu setzen, doch noch eine Zustimmung auch Irlands zu dem Vertrag zu bekommen. Wir in Deutschland haben übrigens die Ratifizierungsentscheidung auch noch nicht getroffen. Wir machen sie nicht in einer Volksabstimmung, sondern durch Bundestag und Bundesrat. Ich bin auch ganz sicher, dass wir in Deutschland die notwendigen Mehrheiten dafür haben, nicht? Aber es hilft nichts. Man muss eine solche Entscheidung wie in Irland, die kann man entweder dann so reagieren, wie es damals in Dänemark der Fall gewesen ist, dass man daneben sagt, dann entscheiden sich die Dänen, einen bestimmten Schritt der Integration nicht mitzugehen. Oder man muss versuchen, die Mehrheit zu überzeugen. Bisher jedenfalls, und das zeigt das Referendum in Irland, klagen die Menschen, und ich vermute eben nicht nur in Irland, darüber, dass man nicht mehr erkennen kann, wer eigentlich für was in Europa verantwortlich ist. Und deswegen sagen wir ja, die christlichen Demokraten, seit langem, daran arbeiten wir, konkrete Vorschläge zu machen. Wir müssen klarer unterscheiden, wer in Europa was entscheidet, wer für was verantwortlich ist. Das ist die Voraussetzung für demokratische Legitimation.
Wie kommt man dahin? Wie startet man so einen Prozess? Und was müsste am Ende stehen, damit das wieder alles klar erkennbar wird?
Wir müssen in einem Verfassungsvertrag, das ist eine Forderung, die die Union schon 1999 im Europawahlkampf erhoben hat, der sich jetzt auch die Bundesregierung angeschlossen hat. Insofern haben wir erfreulicherweise in dieser Grundfrage in Deutschland eine Übereinstimmung zwischen den großen politischen Lagern, in einem Verfassungsvertrag klären, was soll in Zukunft durch die Europäische Union entschieden werden. Der gemeinsame Markt, die gemeinsame Währung erfordert insoweit europäische Zuständigkeiten, um ein Beispiel zu sagen. Aber genauso muss geklärt werden, was bleibt auch in Zukunft Sache der Mitgliedstaaten. Denn es darf ja nicht so sein, dass quasi die Nationalstaaten in Europa sich auflösen. Das wäre auch völlig unrealistisch. Niemand will das und dafür wird es niemals eine Mehrheit in den allermeisten Mitgliedstaaten geben. Also muss man genau diese Frage, das nennt man die Kompetenzfrage, präzise beantworten. Das ist nicht leicht, aber es ist auch möglich. Dafür muss man Vorschläge machen. Wir haben Vorschläge vorgelegt. Ich sagte ja eben, Außen- und Sicherheitspolitik beispielsweise muss Europa möglichst gemeinsam machen. Gemeinsamer Markt, gemeinsame Währung muss europäisch gemacht werden. Aber zum Beispiel alles, was mit der gewachsenen Kultur und Zivilisation zu tun hat, was ja in den einzelnen europäischen Ländern ganz unterschiedlich ist, das muss in der Zuständigkeit der Nationalstaaten bleiben, also Schule, Erziehung, Familie. Ich glaube auch soziale Sicherung, denn das hängt mit Familie zusammen. Alles, was mit Zivilgesellschaft, mit ehrenamtlicher, gemeinnütziger Tätigkeit, diese beiden Bereiche zu tun haben, Das ist alles in den europäischen Ländern sehr unterschiedlich, über durch Jahrhunderte alte unterschiedliche Traditionen. Das sollte nicht europäisch geregelt werden, sondern in der ausschließlichen Zuständigkeit der Nationalstaaten, der Mitgliedstaaten bleiben.
Nun ist ja, Herr Schäuble, in Nizza beschlossen worden, dass diese Fragen bis 2004 geklärt werden sollen. Nun stellen wir aber fest, wenn wir uns anschauen, wie dieser Diskussionsprozess beginnt, dass nicht einmal Einigkeit innerhalb der Europäischen Union darüber erzielt werden kann, wie denn diese Diskussion bis 2004 geführt werden soll. Von Beamten im Hinterstübchen, wie gehabt, oder von politisch legitimierten Volksvertretern auf offener Bühne quasi.
Ich glaube, wir brauchen zuallererst eine breitere öffentliche Debatte, wo wer immer mag, Vorschläge machen muss, wie nach seinen Vorstellungen das aussehen soll. Daran arbeiten wir, CDU und CSU, auch in Zusammenarbeit mit unseren Schwesterparteien innerhalb der Europäischen Volkspartei. Das müssen die anderen politischen Gruppierungen auch tun. Da müssen wir erst eine öffentliche Debatte haben und dann brauchen wir natürlich einen Konvent, in dem Parlament, die Vertreter der nationalen Parlamente, des Europäischen Parlaments, von mir aus auch der Regierungen, vielleicht auch andere, das in einem öffentlichen Diskussionsprozess versuchen, eine gemeinsame Lösung zu erarbeiten. Und dann irgendwann werden natürlich auch die nationalen Regierungen der Mitgliedstaaten ihre Verantwortung wahrnehmen. Aber alleine können die das nicht schaffen, hat übrigens Nizza gezeigt. Sie sind in der jetzigen Lage sind sie gar nicht imstande, sich zu einigen auf zukunftsweisende Lösungen.
Wolfgang Schäuble, der ehemalige Vorsitzende der CDU, heute Morgen im Deutschlandfunk. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Es wird 7.28 Uhr in 2 Minuten die Nachrichten. Deutschlandfunk, DLF-Magazin.
Am Mikrofon Robert Bark. Guten Abend und willkommen. Uhr und 42 Minuten, Sie hören den Deutschlandfunk, das DLF-Magazin. Zu unserem Schwerpunktthema, das ewige Auf und Ab beim Benzin- und Dieselpreis, was man dagegen tun kann, worauf man aber bei allem Sparwillen auch achten sollte. Nicht mehr lange und die Urlaubszeit beginnt. Nicht auszuschließen, dass die Ölkonzerne ein fettes Saisongeschäft wittern und ihre Preise erneut erhöhen werden. Es wäre nicht das erste Mal. Das aber könnte auch wieder die Stunde der sogenannten freien Tankstellen sein, die ihren Treibstoff billiger anbieten. Billiger vielleicht, aber was ist mit der Qualität? Fragen rund um den Sprit, die Vassilios Psaltis zu klären versucht.
Dass in diesen Tagen für das Betanken einer Reiselimousine bis zu 200 Mark berappt werden müssen, treibt selbst Autofahrern, die wirtschaftlich völlig unabhängig sind, die Zornesröte ins Gesicht.
Schitte, ist auch wirklich nichts. Man kann ja gar nicht mehr tanken. Für 50 Mark, da habe ich jetzt gerade 26 Liter gekriegt. Also das ist der reinste Hohn.
Und wir haben belogen von vorne bis hinten. So einfach ist das.
Ich finde das eine Unverschämtheit. Und immer vom kleinen Mann, aber der kleine Mann ist die Masse, was soll man da machen?
Ich sehe das als einen Trick, ein bisschen mehr Finanzen zu bekommen. Besonders, weil man ja Steuer auf Steuer zahlt. Sie zahlen ja die Mehrwertsteuer auf die Benzinsteuer drauf, ne? Aber sollen sie machen.
Nur eins machen die wenigsten Autofahrer, sich weniger ans Steuer setzen. Nicht zu übersehen ist, dass derzeit an den Zapfsäulen von Markentankstellen deutlich weniger Betrieb herrscht. Marktkenner schätzen den Rückgang auf etwa 10%. Stattdessen steuern immer mehr Fahrzeuge freie Tankstellen an, so wie jene von Joachim Palm in Castrop-Rauxel. Um dem im Vergleich zu Markentankstellen bis zu 23 Pfennig preiswerteren Sprit zu kaufen, nehmen seine Kunden mehr oder weniger geduldig Wartezeiten von bis zu 20 Minuten in Kauf. Dass dabei und für so manch weite Anreise aus dem Umland der Preisvorteil größtenteils buchstäblich wieder verpufft, scheint kaum jemand zu stören. Was zählt, sind die magischen, weithin sichtbaren Zahlen auf der riesigen Preistafel am Straßenrand.
Weil das extrem günstig ist, würde ich sagen. Wahrscheinlich die billigste Tankstelle in der ganzen Gegend.
Inhaber Joachim Palm hat immer Wert darauf gelegt, nicht von einem einzigen Mineralölkonzern abhängig zu sein. Er nutzt den knallharten Wettbewerb der Lieferanten aus, um selbst Kampfpreise machen zu können.
Weil ich mit keiner Gesellschaft gebunden bin, eigentlich bekomme ich mehrere Angebote täglich von Großlieferanten. Und dann ich eigentlich die zwei, drei täglich eigentlich anrufe, verhandeln mit den Preisen, habe ich auch eine holländische Firma, ich ausnutze immer das günstigste Angebot.
Überdies kann er reichlich Personalkosten sparen, denn bei ihm arbeitet die gesamte Familie mit. Und diese gibt sich schließlich, nach eigenen Angaben, mit einer knappen Gewinnspanne von rund 10 Pfennig je Liter zufrieden. Bei einem höheren Umsatz bedeutet das unter dem Strich eine ähnlich hohe Gewinnspanne wie an Markentankstellen. Das ist das ganze Geheimnis des Erfolgs von Joachim Palm. Also rundum goldene Zeiten für die Freien? Das auch wieder nicht. Ihnen haftet schon lange das Image an, Kraftstoffe minderer Qualität zu verkaufen. Aufwendige Studien von ADAC und Stiftung Warentest haben das jedoch im Grundsatz widerlegt. Kein Wunder, denn nicht weniger als 3/4 ihrer gesamten Benzinmenge bekommen die Freien, die Supermarkt- und die Genossenschaftstankstellen von denselben Raffinerien, die auch die 6 großen Ketten Aral, Shell, DEA, SOBP und Total Fina 11 beliefern. Der Grund sind betriebsbedingte Überkapazitäten. Die Raffinerien produzieren Sicherheitsreserven, deren lange Lagerung schlicht zu teuer wäre. Überdies tauschen die Marktbeherrscher seit langem auch untereinander erhebliche Spritmengen aus. Auf diese Weise sparen sie bei Engpässen teure Transportkosten. Dabei verlassen sie sich untereinander auf eine gleichbleibende Qualität, die einer europäischen DIN-Norm unterliegt. Nichts anderes ist deshalb auch Benzin und Diesel, das aus dem Ausland kommt. Aus Rotterdam, Amsterdam, Vlissingen in den Niederlanden und dem belgischen Antwerpen kommt nämlich das restliche Viertel der Kraftstoffmenge, die freie Tankstellen verkaufen. Kein Sachverhalt ohne Aber, so auch hier. Der Bundesverband Freier Tankstellen räumt ein, dass in der Vergangenheit nicht alle Speditionen ihre Tanklastzüge vor der Neubefüllung gründlich gereinigt hätten. So gab es vereinzelt Dieselspuren im Benzin und umgekehrt. Die Folge: hochgezüchtete Motoren stotterten beim Start und klingelten beim Beschleunigen. Doch, so der Verbandssprecher, das sei auch bei Markentankstellen schon passiert, schade dem Motor ohnehin nicht und werde in letzter Zeit besser überprüft. Es überrascht nicht, dass der Leiter der Aral Kraftstoffforschung in Bochum, Bernd Nierhaufe, auf eigene Untersuchungen mit wesentlich ernsteren Folgen für Motor und Umwelt verweist.
Das Gravierendste ist, dass zum Beispiel Dieselkraftstoff oder sogar Heizöl dem Ottokraftstoff beigemischt wird durch unsaubere Spedition und dass dieser Dieselkraftstoff den Motor so negativ beeinflussen kann und die Verbrennung, dass die Katalysatoren zerstört werden. Der Motor wird durch solche Verpanschung natürlich auch negativ beeinflusst. Es gibt Kondensate in den Verbrennungsräumen, die die motorische Verbrennung verschlechtern, weniger Leistung, schlechteres Abgas, höheren Verbrauch hervorrufen können.
Trotz dieser Erkenntnisse bleibt für die meisten Autofahrer der Benzinpreis entscheidend. Die Markentankstellen sehen immer schwerere Zeiten auf sich zukommen. Und so hört sich die scheinbare Gelassenheit an einer solchen in der Nachbarschaft von Joachim Palms Freie Tankstelle an, wie das sprichwörtliche Pfeifen im Walde.
Alle Kunden, die jetzt bei den freien Tankstellen tanken, die kommen alle wieder zum Markenkraftstoff zurück. Das wird sich alles regeln.
Salomonisch am Ende die Empfehlung von ADAC und Stiftung Warentest. Immer verschiedene Tankstellen ansteuern, dann könne man nichts falsch machen. Fachleute sehen das Hauptproblem ohnehin woanders. Wer dem Motor, der Abgasanlage und der Umwelt wirklich was Gutes tun will, sollte sein Auto mit Benzol und schwefelarmem Benzin betanken. Denn mit Ausnahme des teuren Super Plus Benzin ist das an freien ebenso wie an Markentankstellen bislang kaum zu finden. Die technische Umrüstung der Raffinerien sei sehr aufwendig, klagen die Mineralölkonzerne. Deshalb schreibt die Europäische Union diese weniger umweltschädlichen Kraftstoffe erst ab dem Jahre 2008 vor.
Vasilios Psaltis berichtete.
Deutschlandfunk.
Uhr, die Nachrichten. Tausende von Menschen haben in Russland des 60. Jahrestages des Überfalls von Nazi-Deutschland auf die Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg gedacht. Auch in mehreren GUS-Republiken fanden Veranstaltungen zur Erinnerung statt. In einer Fernsehansprache bezeichnete der russische Präsident Putin den deutschen Einmarsch als blutigste Etappe des Zweiten Weltkriegs. Die damalige Sowjetunion habe mit 27 Millionen Gefallenen den höchsten Preis gezahlt. Es sei nicht ein Krieg der Russen gegen die Deutschen gewesen, sondern ein Krieg gegen den Nationalsozialismus, unterstrich Putin. Durch das leichte Erdbeben im Saarland sind im benachbarten Lothringen ein Mensch getötet und 7 verletzt worden. Bei den Opfern handelt es sich um Bergleute. Die Erschütterungen brachten ihre Stollen in Merlebach an der Grenze zwischen Deutschland und Frankreich zum Einsturz. Im Saarland selbst gab es weder Verletzte noch Sachschäden. Das Beben hatte eine Stärke von 3,8 auf der Richterskala. Das Epizentrum lag etwa 15 Kilometer südwestlich von Saarbrücken bei Lauterbach.
Deutschlandfunk,
Informationen am Mittag.
Am Mikrofon ist Susanne Führer. Herzlich willkommen. Heute ist der 22. Juni in Deutschland, kein besonderer Tag. In Russland aber ist der 22. Juni ein nationaler Gedenktag. Denn am 22. Juni 1941, heute vor 60 Jahren also, überfiel Deutschland die Sowjetunion und überzog das Land mit einem Angriffs- und Vernichtungskrieg. 27 Millionen Menschen hat die Sowjetunion in diesem Krieg verloren. Der Deutsche Bundestag gedachte heute der Opfer. Bundestagspräsident Wolfgang Thierse.
Millionen von Menschen auf beiden Seiten wurden Opfer eines mörderischen Ringens, das von dem Streben der Nationalsozialisten nach Weltherrschaft veranlasst wurde und an dessen Ende Zerstörung und Not in einem in der Geschichte unvergleichlichen Ausmaß standen. Wir empfinden Trauer über das Leid, das den Völkern der Sowjetunion und Europas in deutschem Namen und von Deutschen zugefügt wurde. Wir trauern aber auch um die eigenen Opfer der nationalsozialistischen Verblendung. Unser Mitgefühl gilt den Familien und Hinterbliebenen aller Kriegsopfer. Die Erinnerung an Schrecken, Leid und Vernichtung ermahnen uns, alles dafür zu tun, damit Vergleichbares nie wieder von deutschem Boden aus geschehen kann.
Deutschlandfunk.
Sieben Uhr, die Nachrichten. Zwei Jahre nach der Anklage wegen Kriegsverbrechen sitzt der frühere jugoslawische Präsident Milosevic im Gefängnis des UNO-Tribunals in Den Haag. Er war am frühen Morgen dorthin gebracht und zunächst ärztlich untersucht worden. Die serbische Regierung hatte Milosevic überstellt, obwohl das Verfassungsgericht in Belgrad gestern das Dekret zur Auslieferung ausgesetzt hatte. Jugoslawiens Präsident Koštunica bezeichnete die Entscheidung des Kabinetts von Ministerpräsident Džinđić als undemokratisch und illegal.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Am Mikrofon ist Klaus Renne. Der gestrige Tag, der 28. Juni, wird möglicherweise später einmal als großer Tag für die Menschenrechte in die Geschichtsbücher eingehen. Mit der Auslieferung von Slobodan Milosevic muss sich zum ersten Mal ein ehemaliger Staatschef vor einem UN-Gericht verantworten. Genugtuung, das war die vorherrschende Reaktion im Ausland, als sich die Nachricht von der Überstellung des ehemaligen Machthabers in Belgrad bestätigte. Der gestrige Termin scheint in mehrerer Hinsicht fast sorgfältig geplant. Es war der Tag vor genau 12 Jahren, an dem Milosevic in einer Rede vor einer Million Anhängern auf dem Amselfeld den Traum vom Großserbischen Reich beschwor. Ausgangspunkt für blutige Ereignisse in den kommenden Jahren in Kroatien, in Bosnien, im Kosovo. Der Auslieferungstermin hat nicht nur einen historischen Bezug. Die serbische Regierung und Ministerpräsident Džinđić entschied sich nur Stunden vor einer wichtigen Geberkonferenz zu diesem Schritt. In Brüssel soll heute über internationale Hilfe für Jugoslawien entschieden werden. Die gestrigen Ereignisse haben den Weg dafür geebnet. Am Telefon ist nun Michael Steiner, außenpolitischer Koordinator im Bundeskanzleramt. Guten Morgen, Herr Steiner.
Guten Morgen, Herr Remme.
Herr Steiner, wie bewerten Sie die gestrigen Ereignisse in Belgrad?
Herr Remme, ich finde, wir sollten uns auch mal freuen können. Das ist ein großer Erfolg für den Internationalen Strafgerichtshof. Das ist ein großer Versöhnungsschritt gegenüber den Nachbarvölkern der Serben. Und es ist auch ein großer Erfolg für die internationalen Bemühungen um Gerechtigkeit, wie der Bundeskanzler ja gestern gesagt hat. Ich glaube, man kann sagen, dass das über den Balkan hinausgehende Signal heißt, Kriegsverbrecher können nicht mehr damit rechnen, so einfach davon zu kommen. Und ich habe gestern Abend auch Carla Del Ponte und Zoran Džinđić, mit denen wir ja in den letzten Tagen in sehr engem Kontakt waren, gratuliert und ihm auch meinen Respekt ausgedrückt, denn das war keine einfache Entscheidung.
Nun ist allen klar, diese Entscheidung kam unter massivem internationalem Druck zustande. Die Position vor allem der Amerikaner war unmissverständlich, kein Geld ohne Zusammenarbeit. Gestern ging es ja hin und her, zunächst das Urteil des Verfassungsgerichts in Belgrad, das eine Auslieferung verhindern sollte, dann der schnelle Vollzug am frühen Abend. Da ist ja sicherlich hinter den Kulissen auch viel geschehen. Inwieweit war die Bundesregierung daran beteiligt?
Ja, Sie haben ganz recht, Herr Remme. Das ist auch ein Erfolg einer Politik des beharrlichen Insistierens auf Zusammenarbeit mit dem Tribunal. Der Bundeskanzler Gerhard Schröder, hatte zuletzt am Donnerstag eine sehr klare, unmissverständliche Botschaft an die jugoslawische Führung gesandt und darin forderte er, im Interesse der Menschen in Jugoslawien jetzt ein Zeichen zu setzen, was nur die Überstellung des Hauptangeklagten an das Tribunal bedeuten kann. Wir benötigen, so hat der Bundeskanzler ganz klar gesagt, einen entscheidenden Schritt aus moralischen, rechtlichen und politischen Gründen und zwar noch vor der Geberkonferenz. Und es ist gut, dass dies rechtzeitig geschehen ist.
Wenn Sie sagen, eine Note an die jugoslawische Führung, heißt das, es wurde auch versucht, den jugoslawischen Präsidenten Koštunica mit ins Boot zu holen?
Ich will das jetzt mal so belassen in dieser Form, aber Sie können davon ausgehen, dass das an alle entscheidenden und die richtigen Adressaten ging und hier auch verstanden worden ist.
Halten Sie es für ein Manko, dass dies praktisch gegen den Willen des Präsidenten vollzogen wurde?
Ja, sicherlich. Ich glaube, aber im Endergebnis müssen wir darauf schauen, wie Jugoslawien nach außen gehandelt hat. Und es hat eben gehandelt im Einklang mit seinen völkerrechtlichen Verpflichtungen. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, es geht hier nicht um eine Auslieferung. Es geht auch nicht um einen ausländischen Gerichtshof. Denn es gab ja eine Überstellung an einen Gerichtshof, der von den VN errichtet worden ist. Und Jugoslawien finanziert ja als VN-Mitglied dieses Tribunal auch mit.
In Brüssel, ich sagte es, Herr Steiner, kommen heute Geberländer zusammen, um internationale Hilfe für Jugoslawien zu beschließen. Die Auslieferung, ich sage das Wort trotzdem noch einmal, von Milosevic wurde also schlicht erkauft, oder?
So kann man das nicht sehen. Ich glaube, dass die jugoslawische Seite jetzt in der Tat in der internationalen Rechtsgemeinschaft angekommen ist und daraufhin nun sicherlich auch unsere verstärkte Solidarität verdient. Deswegen hat ja auch der Bundeskanzler die internationale Gemeinschaft dazu aufgefordert, jetzt rasch mit verstärkter Unterstützung für die schwierige wirtschaftliche und soziale Lage in Jugoslawien zu sorgen. Und hat auch gesagt, dass Deutschland hierzu nach den besten Kräften bereit ist.
Ist dieser Weg zur wirtschaftlichen Hilfe jetzt uneingeschränkt frei oder gibt es noch weitere Hindernisse?
Ich glaube, dass das Hauptproblem aus dem Weg geräumt ist. Wir haben natürlich auch zu erfüllen ökonomische Voraussetzungen, aber von der politischen Seite haben wir jetzt das, was wir immer brauchten, nämlich ein sich stellen gegenüber den internationalen Verpflichtungen. Und man muss das auch mal anerkennen. Das war nicht einfach, das ist sicherlich nicht einfach, das ist jetzt geschehen. Es erleichtert auch die Durchführung der Arbeiten des Strafgerichtshofs, etwa in Kroatien und Bosnien, da nun von allen Seiten Bereitschaft zur Zusammenarbeit vorliegt.
Da gehören nun die Namen zum Beispiel Karadzic und Mladic hin, Kriegsverbrecher, die angeklagt sind und auf dem Balkan noch auf freiem Fuß sind. Werden Sie jetzt folgen?
Ich hoffe das sehr. Wir waren eigentlich immer zuversichtlich, dass letztlich sich die Kriegsverbrecher nicht ihrer Verantwortung entziehen können. Noch vor einiger Zeit hat das niemand geglaubt, dass das möglich sein würde mit Milosevic. Es ist möglich geworden und es sollte auch möglich sein bei den anderen großen Verantwortlichen, die so unsägliches Leid über die Region gebracht haben. Wir dürfen ja nicht vergessen, in dieser Stunde des Erfolgs, wir reden von über 200.000 Toten, wir reden von Hunderttausenden von Kriegsversehrten und Millionen von Flüchtlingen in vier Balkankriegen und das kann man nicht einfach auf sich beruhen lassen.
Kann der Hebel im Falle Karadzic und Mladic auch internationale Hilfe lauten?
Das ist die Frage, gegenüber wem Sie sie einsetzen wollen. Ich glaube, dass sowohl in Bosnien die beharrliche Haltung als auch in Serbien die beharrliche Haltung der internationalen Gemeinschaft genauso zum Erfolg führte, wie das auch in Kroatien der Fall war. Und ich glaube, an dieser Linie des beharrlichen Eintretens, des Insistierens auf der Erfüllung von Rechtspflichten, daran müssen wir festhalten. Denn diese Linie ist erfolgreich und das ist auch wichtig für ein rechtliches Vorgehen, das Einhalten von Rechtsgrundsätzen in den internationalen Beziehungen.
Herr Steiner, die Weltbank hat mit Blick auf Jugoslawien für das laufende Jahr allein einen Bedarf von 2,8 Milliarden Mark errechnet. Wird man heute in Brüssel diese Mittel zusagen?
Ich hoffe sehr, dass wir jetzt einen politischen Ansporn dafür haben, dass von allen Seiten, von Seiten der internationalen Gemeinschaft, die Erwartungen in Den Haag erfüllt werden. Wir haben hier prioritäre Sektoren zu erfüllen. Denken Sie an Energie, Transport, Wasser, Gesundheit, aber auch im sozialen Bereich. Hier ist eine Menge zu tun und hier sollten wir alle einen gemeinsamen Beitrag leisten.
In welchem Umfang wird sich die Bundesregierung beteiligen?
Nach den bisherigen Schätzungen ist ja die Bundesregierung an vorderster Stelle innerhalb der Europäischen Union mit etwa 150 Millionen D-Mark. Von den Mitgliedstaaten erwartet man Beträge zwischen 250 und 300 Millionen Euro. Ich glaube, dass wir mit den multilateralen Hilfen und den bilateralen Hilfen weiterhin an vorderster Front mithelfen werden.
Ich habe den politischen Zwist in Belgrad angesprochen. Müssen wir uns auf ernsthafte innenpolitische Verwerfungen in Jugoslawien einrichten?
Ich habe den Eindruck, dass letztlich die Serben einsehen werden, dass die Entscheidung der serbischen Regierung im Interesse der jugoslawischen Bevölkerung selbst lag. Sie hat ja im Oktober 2000 revoltiert gegen jemand, der sie selbst in den Ruin geführt hat, nämlich gegen Milosevic. Und es wäre nun geradezu tragisch, wenn derjenige, gegen den die Bevölkerung zu Recht revoltiert hatte in einer friedlichen Form, dass derjenige sie nun auch wieder auseinanderbringen würde, gerade in einer Lage, wo nun neue Massengräber geöffnet werden und die Beweislage, wie sich erweisen wird in dem Prozess in Den Haag, doch felsenfest ist.
Da wollte ich eben nachhaken. Frau Del Ponte, die Chefanklägerin des Tribunals, ist sich sicher, Milosevic wird zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Ist dieser Prozess ein Selbstläufer?
Nein, sicherlich nicht. Und ich weiß auch nicht, was für eine Strafe am Ende stehen wird. Eins ist klar, Milosevic wurde im Mai 99 wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Kosovo angeklagt. Ich gehe davon aus, dass Den Haag auch noch eine Anklage wegen Kriegsverbrechen in Bosnien vorlegen wird. Mein Eindruck ist, dass die Beweislage hier so stringent ist, dass es zu einer Verurteilung kommen wird, aber dem können wir nicht vorgreifen. Das ist dann letztlich eine Entscheidung des Gerichts selbst.
Michael Steiner war das außenpolitischer Koordinator im Bundeskanzleramt. Herr Steiner, ich danke für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Es wird 7.28 Uhr. Sie hören den Deutschlandfunk.